Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel von Psychologie fürs Klassenzimmer. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mit über 15.000 Abonnentinnen und Abonnenten hat es Psychologie fürs Klassenzimmer inzwischen in die Liga der meistgehörten deutschen Podcasts zum Thema Bildungswissenschaften geschafft. Hierfür ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, dass mit dieser Staffel noch einige Hörerinnen und Hörer dazukommen werden. Aber jetzt genug der einleitenden Worte. Lassen Sie uns anfangen. In der Aprilausgabe 2025 des Jugendmagazins Dein Spiegel wurde unter dem Titel Deutsch, Mathe, Glück über ein Berliner Schulprojekt berichtet, bei dem das neue Fach Glück eingeführt wurde. Ziel ist es, dass Kinder ihre Stärken erkennen, sich gegenseitig Komplimente machen und über ihr eigenes Wohlbefinden nachdenken. Ob das nun tatsächlich Glück im philosophischen Sinn ist, das sei dahingestellt, aber das Vorhaben, Wohlbefinden zu fördern, klingt ja grundsätzlich einmal positiv. Problematisch ist jedoch, dass das Fach eingeführt wurde, ohne dass wissenschaftlich überprüft worden wäre, ob es tatsächlich das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler steigert. Im Artikel kann man lediglich lesen, dass der Leiter des Instituts, das die Fortbildungen für das Fach selbstverständlich kostenpflichtig anbietet, sicher ist, dass Schülerinnen und Schüler, die ihre Stärken kennen, glücklicher sind. Das muss als Beleg dann aber auch reichen. Es gibt weder Studien zur Wirksamkeit noch systematische Erhebungen zur Wahrnehmung und Einschätzung der Schülerinnen und Schüler. Inhaltlich lassen sich Anleihen aus der sogenannten positiven Psychologie erkennen, einem Zweig der Psychologie, der sich mit Ressourcen und Stärken befasst. Aspekte wie Wertschätzung, Achtsamkeit und positive Selbstwahrnehmung stehen hier im Fokus. Klingt plausibel, nur zeigt die Forschung, Programme dieser Art funktionieren oft nicht wie gewünscht. Tatsächlich zeigen hochwertige Studien, dass Unterrichtseinheiten, die Achtsamkeit oder Wohlbefinden thematisieren, nicht selten sogar zu negativen Effekten führen. In manchen Fällen wurden sogar leichte Anstiege psychischer Symptome, ein Rückgang prosozialen Verhaltens oder eine Verschlechterung der Beziehungsqualität zu den Eltern festgestellt. Aber heißt das nun, dass Schule zum Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen nichts beitragen kann? Nein, im Gegenteil. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was uns die Psychologie zu dieser Frage für Erkenntnisse zur Verfügung stellt.
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es um die Studie Socio-Emotional and Socio-Demographic Determinants of Subjective Well-Being in School during Childhood and Adolescence von Helene Eckert, Ricarda Steinmeier und Linda Wirtwein. Erschienen 2025 im European Journal of Psychology of Education. In dieser Studie wurde untersucht, welche Merkmale die Veränderung des Wohlbefindens von Schülerinnen und Schülern beeinflussen. Subjektives Wohlbefinden wird als das Ausmaß aufgefasst, in dem eine Person ihr Leben positiv bewertet. In der Forschung wird oft zwischen hedonistischem Wohlbefinden, also Glücksgefühlen und angenehmen Emotionen, und eudaimonistischem Wohlbefinden, also der Sinnhaftigkeit und der persönlichen Entfaltung, unterschieden. Beide stehen in engem Wechselspiel mit der psychischen Gesundheit. Die Autorinnen verwendeten in ihrer Studie eine hedonistische Perspektive, die sich auf kognitive und affektive Komponenten des schulischen Wohlbefindens konzentriert. Die kognitive Komponente umfasst subjektive Bewertungen des eigenen Lebens, daher die Lebenszufriedenheit, während die affektive Komponente die Häufigkeit und Intensität des Erlebens positiver und negativer Emotionen einschließt. In Bezug auf die untersuchten Kinder und Jugendlichen wird schulisches Wohlbefinden definiert als die kognitive Bewertung des eigenen Schullebens, also die Schulzufriedenheit, und die emotionale Erfahrung desselben, also die Schulstimmung. Eckert und Kolleginnen interessierten sich nun dafür, durch welche Faktoren Veränderungen dieses Wohlbefindens beeinflusst werden.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
So abgedroschen es klingen mag, Es ist mit Sicherheit eine wesentliche Erwartung, die an Schulen gestellt wird, eine Umgebung zu bieten, in der sich Kinder und Jugendliche sicher und unterstützt fühlen. Die Förderung von Wohlbefinden ist also selbstverständlicher Auftrag für die Institution Schule. Und hier gibt es offensichtlich einiges zu tun. Ergebnisse einer Befragung im Rahmen des Deutschen Schulbarometers zeigen, dass nur 8% der Schülerinnen und Schüler in Deutschland ihr schulisches Wohlbefinden als hoch einschätzen, während 20% ein geringes und 71% ein mittleres Wohlbefinden erleben. Noch dramatischer sieht es in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien aus. Von diesen berichten fast ein Drittel von einem geringen schulischen Wohlbefinden. Die COPSI-Studie, die seit Beginn der Corona-Pandemie systematisch Daten erhebt, zeigt, dass die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sich seit 2020 deutlich verschlechtert hat und bis Herbst 2024 keine vollständige Erholung eingetreten ist. Auch wenn es zwischenzeitlich eine leichte Verbesserung gab, liegen die aktuellen Werte für psychische Auffälligkeiten, Angstsymptome und eine geminderte gesundheitsbezogene Lebensqualität weiterhin deutlich über dem Vorkrisenniveau. Insofern sind Studienergebnisse, die Informationen darüber liefern, welche Faktoren, die durch Schule beeinflussbar sind, sich auf das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern auswirken, eine elementare Grundlage für die Arbeit jeder Lehrerin und jedes Lehrers. Die Studie von Eckert und Kolleginnen liefert substanzierte Erkenntnisse darüber, wovon Veränderungen des Wohlbefindens abhängen und bietet damit für die Schulpraxis die Möglichkeit, die Förderung dieser Merkmale auf eine solide Basis zu stellen.
Was wurde genau erforscht?
Helene Eckert und Kolleginnen untersuchten in einer Längsschnittstudie mit 2 Messzeitpunkten über 6 Monate von Herbst 2018 bis zum Frühjahr 2019 Veränderungen im subjektiven schulischen Wohlbefinden von 722 Kindern und Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen. Die Stichprobe umfasste 416 Grundschulkinder und 306 Jugendliche der Sekundarstufe. Die Erhebung erfolgte im regulären Unterricht. Erfasst wurden 2 Kernkomponenten des schulischen Wohlbefindens, die Schulzufriedenheit, also die kognitive Bewertung, und die Schulstimmung, also die affektive Komponente. Zudem wurden sozioemotionale Einflussfaktoren wie das Fähigkeitsselbstkonzept, die soziale Integration, das Klassenklima und die erlebte Akzeptanz durch Lehrkräfte mithilfe von standardisierten Fragebögen ermittelt. Erhoben wurden auch das Geschlecht, der sozioökonomische Status, der Migrationshintergrund und Kontrollvariablen wie das Alter, die kognitiven Fähigkeiten und bei älteren Schülerinnen und Schülern die Schulform. Die Auswertung erfolgte mithilfe von Strukturgleichungsmodellen. Diese stellen Erweiterungen der Regressionsanalyse dar. Regressionen analysieren vereinfacht gesagt den Zusammenhang zwischen einer abhängigen Variable und einer oder mehreren unabhängigen Variablen, sogenannten Prädiktoren. Strukturgleichungsmodelle erweitern Regressionsanalysen, indem sie mehrere Prädiktoren, Kriterien und latente, also nicht direkt beobachtbare Variablen gleichzeitig berücksichtigen. Sie erlauben die Prüfung theoretischer Modelle, weisen aber keine Kausalität nach.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die Studie zeigt, dass sozioemotionale Faktoren eine maßgebliche Rolle für Veränderungen im subjektiven Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern spielen. Dagegen haben soziodemografische Merkmale eine eher untergeordnete Bedeutung. Das Fähigkeitsselbstkonzept ist ein wesentlicher Prädiktor für das Wohlbefinden. Die subjektive Einschätzung der eigenen Fähigkeiten sagt von allen erhobenen Variablen am besten vorher, wie sich das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen verändert. Je höher das Fähigkeitsselbstkonzept, umso ausgeprägter die positiven Veränderungen. Bei Grundschulkindern wirkt es sich vor allem auf die Schulzufriedenheit, also die kognitive Komponente, aus, bei Jugendlichen der Sekundarstufe hingegen stärker auf die Schulstimmung, also die affektive Komponente. Während jüngere Kinder möglicherweise noch eher generell positiv über Schule denken, beeinflusst bei älteren Schülerinnen und Schülern das Erleben von Kompetenz eher ihre emotionale Befindlichkeit im Schulalltag. Der zweite wichtige Prädiktor ist die Beziehung zu Lehrkräften. Das Gefühl von Lehrerinnen und Lehrern akzeptiert zu werden, trägt besonders bei Jugendlichen signifikant zur Verbesserung der Schulzufriedenheit bei. Soziale Beziehungen zu Mitschülerinnen und Mitschülern, gemessen über soziale Integration und Klassenklima, zeigen dagegen keine konsistenten Effekte auf die Veränderung des schulischen Wohlbefindens. Dies steht im Widerspruch zu theoretischen Erwartungen und früheren Studien, was die Autorinnen unter anderem mit dem jungen Alter der Stichprobe und der möglichen stärkeren Relevanz enger Freundschaften im Vergleich zu allgemeinen Klassenbeziehungen erklären. Im Hinblick auf soziodemografische Faktoren zeigten sich nur geringe bis keine Effekte. Weder der sozioökonomische Status noch der Migrationshintergrund sagten Veränderungen im schulischen Wohlbefinden signifikant vorher. Lediglich das Geschlecht hatte einen messbaren Einfluss. In der Sekundarstufe erlebten Mädchen günstigere Entwicklungen in der Schulzufriedenheit und Stimmung als Jungen. Dieses Ergebnis wird auf geschlechtsspezifische Unterschiede in Selbstdisziplin und Motivation sowie auf eine bessere Passung des Schulumfelds für Mädchen zurückgeführt. Ob man den IQ der Kinder in den Berechnungen berücksichtigte oder nicht, machte keinen Unterschied für die Hauptergebnisse. Die Intelligenz hatte keinen spürbaren Einfluss darauf, wie sich das Wohlbefinden in der Schule veränderte und auch nicht auf die Zusammenhänge zwischen den anderen Prädiktoren und dem Wohlbefinden. Zusammenfassend lässt sich sagen, das Fähigkeitsselbstkonzept und positive Lehrer-Schüler-Beziehungen sind zentrale Prädiktoren für das schulische Wohlbefinden, wobei ihre Wirkung je nach Altersgruppe unterschiedlich ausgeprägt ist.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Für Schule und Unterricht bedeuten die Ergebnisse von Eckert und Kolleginnen, dass wirksame Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens vor allem an zwei Stellschrauben ansetzen. Erstens dabei, Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, ihre eigenen Fähigkeiten wahrzunehmen. Und zweitens beim Aufbau tragfähiger Beziehungen zu Lehrkräften. Wenn das Fähigkeitsselbstkonzept das Wohlbefinden stärker als alle anderen erhobenen Variablen beeinflusst, dann stellt sich natürlich die Frage, haben die Schulfachglückbefürworterinnen und Befürworter also doch recht? Sollte man nicht doch die eigenen Fähigkeiten thematisieren und sie in Form von Affirmationen stärken? Um diese Frage beantworten zu können, muss man noch einen Schritt zurücktreten und sozusagen die vorgeschaltete Frage stellen. Wie fördert man ein günstiges Fähigkeitsselbstkonzept? Und diese Frage beantwortet die Studie nicht. Aber andere Studien tun das. Kurz zusammengefasst, was sich am stärksten auf das Fähigkeitsselbstkonzept auswirkt, ist die tatsächliche Leistung. Das Fähigkeitsselbstkonzept hängt in allererster Linie davon ab, inwieweit Menschen sich tatsächlich als fähig wahrnehmen. Zum Beispiel dadurch, dass sie valide Rückmeldungen zu ihren Leistungen erhalten. Professionelles Feedback spielt also auch im Hinblick auf das Wohlbefinden eine ganz entscheidende Rolle. Faktoren, die Lehrerinnen und Lehrer diesbezüglich in besonderer Weise beeinflussen können, sind die Bezugsnormorientierung und die Kausalattribution. Individuelle Bezugsnormorientierungen, also dass sie Fortschritte des Kindes und nicht nur den Vergleich mit anderen feststellen, beeinflusst das Fähigkeitsselbstkonzept in hohem Maße positiv. Und mit Kausalattribution ist gemeint, wie Schülerinnen und Schüler ihre Erfolge und Misserfolge erklären. Etwa durch Anstrengung oder durch Begabung. Wie Schülerinnen und Schüler attribuieren, hängt in hohem Ausmaß vom Verhalten ihrer Lehrerinnen und Lehrer ab. Und eine vorwiegend stabil internale Attribution von Misserfolgen, also die Erklärung von Misserfolgen durch unveränderbare Faktoren wie die eigene Begabung, wirken sich ungünstig auf das Selbstkonzept aus. Im Gegensatz zu den genannten Einflussfaktoren lassen sich in Bezug auf Affirmationen keine bzw. sogar leicht negative Effekte auf schulische Leistungen und das schulische Fähigkeitsselbstkonzept nachweisen. Das gegenseitige Verteilen von Komplimenten im Unterricht klingt zunächst charmant, aber für Kinder mit geringem Selbstwert können solche Komplimente unglaubwürdig oder gar verletzend wirken. Passen sie nicht zum Selbstbild, entsteht kognitive Dissonanz, die Ablehnung oder Rückzug zur Folge haben kann. In Gruppensituationen kann das Ritual sogar soziale Rangordnungen verstärken. Wer bekommt viele Komplimente, wer geht leer aus? Für stille und weniger beliebte Kinder kann das zur öffentlichen Bloßstellung werden. Das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern wird nicht dadurch gesteigert, dass sie sich irgendwelche Stärken einreden, sondern dadurch, dass sie ihre echten Stärken wahrnehmen. Die Wahrnehmung eigener Fähigkeiten entsteht durch Herausforderung und die Erfahrung, diese bewältigen zu können. Nicht dadurch, dass man irgendwelche vermeintlichen Stärken thematisiert. Auch der in der Studie identifizierte zweitbeste Prädiktor für das Wohlbefinden, nämlich die Akzeptanz durch Lehrkräfte, zeigt, welche wesentliche Rolle diese in diesem Zusammenhang spielen. Akzeptanz wird durch die täglichen Interaktionen, die Beziehungsqualität und sehr grundlegende Einstellungen der Lehrkräfte bestimmt. Hierfür braucht es ebenfalls kein Schulfach Glück und keine Mental Health Programme, sondern schlicht und einfach Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Schülerinnen und Schüler wertschätzen. Also, sowohl was das Fähigkeits-Selbstkonzept betrifft, als auch was die Akzeptanz betrifft, haben Lehrerinnen und Lehrer enormen Einfluss auf das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern, indem sie ihre Kerntätigkeit professionell ausführen. Im Prinzip ergeben sich die wesentlichen Voraussetzungen für schulisches Wohlbefinden aus zwei der drei Basisdimensionen der Unterrichtsqualität: kognitive Aktivierung und konstruktive Unterstützung. Oder anders: Das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen wird durch kein schulisch beeinflussbares Merkmal besser vorhergesagt als durch qualitätvollen Unterricht. Eigentlich ist es ganz einfach. Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Job ordentlich machen, durch qualitätvollen Unterricht und professionelle Beziehungsarbeit, fördern automatisch das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Lehrerinnen und Lehrer, die außerhalb ihrer Expertise ohne Fachkenntnisse und vor allem ohne gesicherte Grundlage mit Kindern und Jugendlichen Pseudopsychologie betreiben, tragen zum Wohlbefinden nichts bei und handeln möglicherweise fahrlässig.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Ramona Obermeier und Kolleginnen identifizierten in einer Studie aus dem Jahr 2021 7 unterschiedliche Profile schulischen Wohlbefindens bei 1309 Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern an weiterführenden Schulen in Deutschland. Während die Mehrheit der Kinder ein insgesamt hohes oder mittleres Wohlbefinden zeigte, wiesen kleinere Subgruppen spezifische Belastungsmuster auf, etwa körperliche Beschwerden, Selbstzweifel oder soziale Ausgrenzung. Besonders häufig fanden sich Jungen, Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sowie Kinder aus koedukativen Schulen in belasteten Profilen, die zudem mit signifikant geringerer schulischer Leistung einhergingen. Richard Long, Kolleginnen und Kollegen, untersuchten 2012, wie sich das schulische Wohlbefinden von Jugendlichen zusammensetzt. In einer Befragung von 921 Schülerinnen und Schülern zeigte sich, dass sich schulisches Wohlbefinden am besten durch 4 Bereiche beschreiben lässt: positive Gefühle in der Schule, allgemeine negative Gefühle, angstbezogene Gefühle sowie die generelle Zufriedenheit mit der Schule. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Die Studie von Helene Eckert, Ricarda Steinmeier und Linda Wirtwein liefert fundierte Erkenntnisse zu einem für Schule und Unterricht absolut zentralen Thema, aus denen man unmittelbare Implikationen für die Praxis ableiten kann. Zugleich zeigt die Studie, und das ist meine persönliche Interpretation, dass der Schlüssel zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern, zumindest was den Einflussbereich der Schule betrifft, im täglichen professionellen Handeln von Lehrkräften liegt, im Kerngeschäft und nicht in irgendwelchen ungeprüften additiven Strategien wie dem anfangs beschriebenen Schulfach Glück. Und auch und gerade deshalb handelt es sich aus meiner Sicht um eine Studie, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Bis zum nächsten Mal.